hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OHN-Podcasts. Ich bin Michael Pulgers und ich spreche heute mit Marc Funk, Handelsexperte und Seriengründer, dürfte einigen bekannt sein, vor allem als Gründer von GetNow, beziehungsweise jetzt das neueste Projekt FrontNow. Und wir sprechen heute über das Thema KI im Einzelhandel. Ich habe nämlich eine sehr interessante E-Mail erhalten mit dem Titel, wie ein Unternehmer mit KI den Einzelhandel gegen Amazon und Co. verteidigen will. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Hallo Marc.
Hallo, hi. Schön, dass ich da sein darf.
Es freut mich, dass du da bist. Wie gesagt, ein sehr spannendes Thema. Bevor wir erstmal in das Thema einsteigen, so wirklich, hätte ich gerne eine kleine Begriffsklärung, weil der Begriff KI wird ja gerne und oft durch die Medien gepeitscht und auch in der Branche so ein bisschen um sich geworfen. Was genau ist eigentlich mit der KI gemeint, über die wir jetzt sprechen?
Ja, das stimmt. Also KI ist oder künstliche Intelligenz ist ein Buzzword. Es wird eigentlich heute verwendet für alles Mögliche, was technologiegetrieben ist oder datengetrieben. Das ist nicht so. Also man muss auch sehr stark unterscheiden zwischen wirklicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Weil wirkliche Intelligenz bedarf eines Bewusstseins. Das haben Maschinen noch nicht. Was wir unter KI verstehen, sind sich selbst optimierende Algorithmen. Das heißt, man hat einen Datensatz und einen Feedback-Kanal, der die Empfehlungen, der von dem Datensatz ausgehen, challengen. Und anhand dieses Feedback-Kanals wird dann die Gewichtung der Daten zueinander, wird dann permanent optimiert. Das ist eigentlich KI, also maschinelles Lernen, könnte man sagen.
Genau, das ist ja auch so der Begriff, der immer damit noch gleichgesetzt wird, dass quasi mein Algorithmus sich selbst optimiert. Google wendet das ja, glaube ich, auch inzwischen in Rechenzentren an, dass sie da versuchen, die Lüfterleistung oder Energieverbrauch zu optimieren, dass die Rechenzentren einfach intelligenter werden. Ich glaube, da nehmen sie ihren DeepMind-Algorithmus, wenn ich das noch richtig erinnere.
Genau. Also es geht darum, dass die Lüfterleistung natürlich dem angepasst ist, wann sie auch wirklich benötigt wird. Mhm. Und das sind Vorhersagen, die da getroffen werden, die auf Vergangenheitswerten zum Teil basieren. Und KI kann man in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen anwenden. Das ist korrekt. Ja. Aber im Handel können wir etwas mehr erreichen als bei Lüfterleistung tatsächlich.
Ich wollte gerade noch mal erklären für die Leute, die vielleicht von FrontNow noch nicht so viel gehört haben, aber am besten kannst du es wahrscheinlich auch erklären, weil ich meine, du steckst ja in der Materie so richtig drin.
Ja, klar, gerne. Also das Thema, was wir tun bei FrontNow, ist, dass wir Chancengleichheit schaffen. Chancengleichheit zwischen dem stationären Handel, also den Innenstädten, dem Geschäft nebenan, und den Tech-Giganten aus den USA, sei es Amazon oder Google. Ich gebe mal ein Beispiel. Amazon hat vor einigen Jahren, wir erinnern uns noch an die großen Buchgeschäfte in den Innenstädten. Die findet man heute nur noch sehr selten. Warum? Weil Amazon es geschafft hat, durch KI-basierte Empfehlungen für die Kunden, den Kunden immer genau das anzubieten, was perfekt maßgeschneidert für ihn passt. Und machen wir uns nichts vor. Das ist besser, als wenn mir eine persönliche Beratung gegeben wird von jemandem, der mich nicht kennt. Und da hat einfach der stationäre Handel im Buchbereich jahrelang geschlafen und hat nicht gemerkt, dass sie eigentlich schon gar nicht mehr existieren. Und was wir bei FrontNow machen, ist, dass wir versuchen, hier Chancengleichheit herzustellen. Das bedeutet, wir geben dem stationären Handel ein Instrument an die Hand, welches Amazon schon seit Jahren erfolgreich nutzt. Was wir genau tun, ist, dass wir die Sortimente der Händler oder jedes einzelnen Supermarkts zum Beispiel in diesem Land versuchen zu optimieren. Wir wollen, dass die Kunden, wenn sie in einen Supermarkt gehen, genau das finden, was sie auch tatsächlich wollen und auch tatsächlich kaufen. Das hat den Vorteil, dass die Kunden dann nicht das Bedürfnis haben, ins Internet zu gehen und bei Amazon oder bei anderen Online-Diensten zu kaufen und ihr Geld in den Innenstädten ausgeben.
Ja, Aber also es läuft ja trotzdem über eine Online-Plattform, richtig?
Also wenn das ist korrekt, ja, das ist korrekt. Also wir sind natürlich ein Technologieunternehmen und was wir tun ist, dass wir das Einzugsgebiet oder das Einzugsgebiet eines jeden stationären Händlers in diesem Land untersuchen. Wir schaffen statistische Abbilder der Kundschaft. Oder des Kaufverhaltens der Kundschaft, die in diesen speziellen Laden tatsächlich einkaufen geht. Und auf Basis dessen machen wir Empfehlungen für das Sortiment. Das ist erstmal ein natürlich tech-getriebener Ansatz. Natürlich, logisch. Weil wir müssen ja Daten auswerten. Ja. Aber das Endprodukt von dem, was wir tun, ist real zu sehen in den Innenstädten, in den Regalen der Innenstädte. Von da aus ist zwar unser Ansatz ein technologiegetriebener, aber der Effekt davon ist ein sehr, sehr haptischer.
Okay, also ich frage mich jetzt da komplett durch, da musst du jetzt durch. Ne?
Kein Problem, erzähl euch.
Also stellen wir uns mal vor, ich bin Einzelhändler und ich melde mich dann quasi auf eurer Plattform an, richtig?
Ja, nein, musst du gar nicht unbedingt. Also es geht im Grunde genommen darum, dass wir erstmal steht ja erstmal die Untersuchung. Wir müssen erstmal schauen, zu welchem Produkt oder zu welchem Regal passt ein spezielles Produkt. Unsere Kunden sind die Hersteller von Konsumgütern. Das bedeutet zum Beispiel der Smoothie-Hersteller oder ein Hersteller von einem hochwertigen Gin. Und desto spitzer die Zielgruppe eines Produkts, desto schwieriger ist es zu finden, wo denn diese Zielgruppe tatsächlich auch einkauft. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen hochwertigen Gin habe und ich werde einfach versuchen, ihn in allen Geschäften zu listen zu lassen oder ins Regal zu bringen, dann wird er stehen in Geschäften, wo er gut verkauft wird und schlecht verkauft wird. Das heißt, im Schnitt haben wir dann eine, ganz okay Verkaufsleistung. Wenn wir uns aber darauf konzentrieren, dass wir nur die Geschäfte angehen, in denen die auch über die Kundschaft verfügen für dieses Produkt, dann ist die Drehgeschwindigkeit, so nennt man das im Handel, des Produktes deutlich höher. Das bedeutet, das Produkt wird häufiger gekauft, was für alle gut ist. Und das ist einerseits natürlich gut für den Produzenten, weil er mehr Absatz hat. Das ist aber auch gut für den Händler, weil ich habe damals zum Beispiel mit GetNow hatte ich 20.000 Artikel auf der Seite, die unser damaliger, es war 2015, schon lange her, unser damaliger Hauptkonkurrent war Rewe Online. Rewe Online hatte 8.000. Warum hatten wir 20.000? Weil in der Differenzierung, wenn ich mit dem Kunden darüber eine Diskussion führe, ob der Liter Haarmilch ein Cent teurer oder günstiger ist, dann habe ich keine Chance gegen die Rewe. Aber wenn ich mein Sortiment anpasse, also verändere, sodass es nicht mehr vergleichbar ist mit der Rewe, dann findet der Kunde bei mir etwas, was er bei Rewe nicht findet. Und dadurch ist der Preis eines Liters Haarmilch obsolet. Somit habe ich den Kunden gewonnen über die Differenzierung meines Angebotportfolios. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich natürlich, es geht auch um die Marge. Wir haben damals mit GetNow 38% Rohertrag gehabt. Das ist sehr viel. Davon kann Gorillas und Co. träumen wahrscheinlich. Diese 38% habe ich aber nicht erwirtschaftet mit den Produkten, die Rewe auch hat. Nein, ich habe sie erwirtschaftet mit den Differenzierungsprodukten, weil da die Vergleichbarkeit nicht war. Das heißt, ich habe den Kunden über die Differenzierung gewonnen und habe die Margen erwirtschaftet. Zudem hat jetzt natürlich der stationäre Handel einen Nachteil, den ich nicht hatte. Ich konnte mir 20.000 Artikel auf die Seite machen, weil ich keinen Bottleneck hatte. Ich habe Bottleneck im stationären Handel ist die Regalfläche, die zur Verfügung steht. Das heißt, die Regalfläche ist, wie sie ist. Und der Händler muss entscheiden, was in diesem Regal auch tatsächlich steht. Das heißt, er muss das richtige Produkt aussuchen. Und das richtige Produkt entscheiden, was ist das richtige Produkt, entscheidet nicht ich, entscheidet auch nicht der Händler oder der Produzent. Nein, es entscheidet nur der Endkunde mit seiner Kaufentscheidung. Wenn er das Produkt kauft, ist es in diesem Regal richtig. Und wenn er es nicht kauft, dann war es da falsch. Relativ einfach. Und was wir tun mit FrontNow ist, dass wir genau da ansetzen. Wir analysieren, wie gesagt, das Kaufverhalten der Menschen, die tatsächlich in diesen Laden reingehen Und anhand dessen ermitteln wir, welches Produkt das Richtige ist für diesen Laden. Und dort bringen wir es rein.
Wie kommt ihr dann genau an die Daten? Also sind das quasi die Daten von den Händlern schon, die Verkaufszahlen von einzelnen Produkten? Also ihr braucht ja einen Datensatz über die Zielgruppen, quasi über die Kunden. Wie genau funktioniert das? Wo habt ihr quasi euren Datenstamm dann her?
Ja, also zu Anfangs brauchen wir die Absatzzahlen nicht. Wir analysieren tatsächlich zu Beginn die ganzen klassischen Daten. Es sind normalerweise irgendwas zwischen 134 und 205 Variablen. Das sind so teilweise die Klassiker, ne? Alter, Geschlecht, Einkommen, Haushaltsgröße, was für Auto fahren die Menschen und so weiter. Wir haben diese Daten sehr granular. Das bedeutet, in Innenstädten, also zum Beispiel in Berlin, sind Mehrfamilienhäuser mit 5 Stockwerken. Da haben wir sie teilweise auf Hausebene. Aber uns im ländlichen Bereich, wenn es dünner besiedelt ist, dann auf Hausblockebene. Warum nicht auf Haushaltsebene? Weil uns interessiert, oder auf Personenebene, was ja im Internet gemacht wird. Also Amazon hat die Daten ja auf Personenebene. Das bringt uns aber nichts, weil wir sind hier im Massengeschäft. Das heißt, es interessiert mich nicht, wo ich eine Flasche Gin absetzen kann, sondern es interessiert mich, wo ich besonders viele Flaschen Gin absetzen kann. Das bedeutet, wir benutzen Clusterdaten. Also Cluster bedeutet, dass sie zusammengefasst sind und dann ein Haus zum Beispiel als ein Datenpunkt genommen wird, ne? Mit zehn Parteien. Ja. Das der schöne Effekt davon ist, dass wir auch nicht im Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung stehen, weil, wie gesagt, keine personenbezogenen Daten verwandt werden. Die Daten, interessanterweise bekommt man einen Teil der Daten grundsätzlich auch öffentlich. Deutschland betreibt hier Wirtschaftsförderung und will natürlich wissen, wo sich was lohnt zu fördern. Und dafür gibt es beim Statistischen Bundesamt, kann man einen Großteil der Daten auch bekommen, aber nicht so granular, wie wir sie brauchen. Wir benötigen sie, wie gesagt, um das Einzugsgebiet genau abstecken zu können, muss ich genau wissen, wie weit dieser Datenpunkt von dem Supermarkt entfernt ist. Wenn ich das Ganze jetzt auf Postleitzahlebene hätte, wie das beim Statistischen Bundesamt teilweise der Fall ist, dann bringt mir das nicht so viel. Das mag dann was bringen, wenn man in einem anderen Bereich unterwegs ist, aber da wir uns mit Supermärkten und Drogerien beschäftigen, würde mir das nicht so wahnsinnig viel bringen.
Weil das noch zu große Gebiete sind quasi. Also
genau. Also ich kann nicht abstecken, ich kann das Einzugsgebiet nicht genau abstecken. Aber dabei ist es, aber das reicht immer noch nicht. Was wir jetzt haben wir nur geschaut, welche Bevölkerung dort wohnt. Wir bei FrontNow schauen uns auch an, wer denn da so arbeitet. Das heißt, wir schauen uns an, was für Unternehmen sitzen da, wie sind die Mitarbeiter dieser Unternehmen gestrickt, weil die natürlich auch in ihrer Mittagspause zum Beispiel im Supermarkt sich etwas einkaufen. Wir schauen auch, sind da Bildungseinrichtungen in der Nähe? Wir kennen das alle, nach Schulschluss sind die Kassen mit Kindern voll, die Schokolade kaufen. Das ist natürlich relevant für den Absatz gewisser Produkte. Dann haben wir noch, wir untersuchen auch zum Beispiel Tankstellen. Wir machen jetzt einen Piloten mit einer großen Tankstelle. Und da müssen wir natürlich noch die Mobilitätsdaten mit einfließen lassen. Das heißt, bei Tankstellen muss man differenzieren zwischen lokaler Versorgung und mobiler Versorgung. Manche Tankstellen in Wohngebieten, da sind die Leute eher aus dem direkten Umfeld. Aber wenn jetzt eine Tankstelle am Autohof liegt oder an der Autobahn, dann ist das natürlich ein ganz anderer Schnack. Das heißt, wir untersuchen auch, wie sind denn Verkehrsströme, was für Menschen fahren denn da vorbei, was für Autos fahren sie, was für ein Kaufverhalten haben sie. Das Kaufverhalten, diese ganzen harten Datensätze, clustern wir dann in unterschiedliche Käufertypen. Da ist dann zum Beispiel der Ehrgeizige. Der Ehrgeizige ist, also wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Stereotypen und das in Zeiten von Gender Language, was auch ganz interessant ist. Der Ehrgeizige ist eher, also statistisch betrachtet, männlich, deutsch, weiß, männlich, ist zwischen 25 und 45 Jahren alt, hat ein hohes Einkommen, wählt tendenziell die FDP, wenn er verheiratet ist, hat er meistens maximal ein Kind, aber auch nicht, aber auch eher selten, weil er ja sehr viel arbeitet, hat ein hohes Einkommen, hohen Bildungsstand und fährt voraussichtlich einen Audi, einen Porsche oder einen BMW. Seltener ein Mercedes, weil das eher ein Auto ist für traditionelle, konservative Käufer. Und so entsteht ein Bild eines Menschen, also eines Avatars, wir nennen das Avatar, dieses statistische Abbild der Käuferschaft, die in diesen Laden tatsächlich einkaufen geht. Wir haben 7 unterschiedliche Käufertypen, in die wir die harten Daten reinclustern. Und dann fragen wir unsere Kunden. Unsere Kunden sind die Hersteller von Konsumgütern, habe ich ja eingangs gesagt. So eine Entwicklung eines Konsumguts ist ein relativ aufwendiger und teurer Prozess. Das heißt, was man als erstes tut, wenn man sowas macht, ist, dass man schaut, für wen entwickle ich dieses Produkt? Wer ist meine Zielgruppe? Wer ist die Persona dahinter? Und dann matchen wir die Persona des Produkts mit dem Avatar der Käuferschaft des Händlers und schauen, wo besonders viele Idealkunden für dieses Produkt einkaufen. Das hat für den Produzenten den großen Vorteil, dass er natürlich seine Vertriebsaktivitäten gezielter aussteuern kann. Also wenn ich mir jetzt den klassischen Außenvertrieb anschaue, dann fährt er mit seinem Auto und seinem Köfferchen und dem Produkt, fährt dann zum Beispiel von Supermarkt oder von Genosse der Edeka zu Genosse der Edeka und preist da das Produkt an. Das macht er ja nicht nach dem Motto, ich fahre nur dorthin, wo es am besten passt. Er macht es nach dem Motto, wer ist in meinem Einzugsgebiet, wo kann ich hinfahren und wer liegt auf meiner Route, meiner Fahrstrecke. Das ist ein Ansatz, der natürlich weniger von Erfolg gekrönt ist, als wenn man nur die Händler angeht, zu denen das Produkt auch perfekt passt. Ja. Desto spitzer die Zielgruppe eines Produktes, desto besser ist das, für uns zumindest. Weil es auch schwieriger ist für den Hersteller, die ideale Käuferschaft zu finden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt wie ein normales Toilettenpapier, wird sich überall vernünftig ganz okay verkaufen. Aber ein hochwertiger Whisky nicht. Ein hochwertiger Whisky ist viel schwieriger abzusetzen als ein Toilettenpapier. Jetzt ist natürlich, wie man sich denken kann, die Marge auf dem Whisky eine andere als auf das Toilettenpapier. Und deswegen lohnt sich das für alle Seiten.
Ja, also ihr konzentriert euch ja sehr auf den stationären Handel damit, also ausschließlich, quasi als Vertrieb, richtig?
Nein, nicht ausschließlich. Es ist, also wenn man sich den Quick Commerce, nennt man das ja so neudeutsch, anschaut, also Gorillas, Flink, wie sie alle heißen, dann funktionieren die ja ähnlich wie die stationären Händler. Die haben Warenlager also zum Beispiel Berlin ist unterteilt von Gorillas in unterschiedliche Zonen. In diesen Zonen haben sie jeweils ein Warenlager, weil wenn man in 10 Minuten liefern will, dann muss man ja schon nah am Kunden sein.
Naja, klar.
Aber in jeder Region von Berlin wohnen natürlich andere Menschen und andere Käufertypen. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf das angebotene Sortiment. Ich gebe mal ein Beispiel, wie zum Beispiel sich solche Käufertypen verändern über die Zeit. Ich gebe mal ein Beispiel aus Berlin, wo das der Fall ist. Berlin-Neukölln und Berlin-Mitte. Berlin-Neukölln war früher eine relativ stark muslimisch geprägte Bevölkerung, mehrheitlich. Dann sind die Preise und dementsprechend sahen auch die Sortimente in den Supermärkten aus. Dann sind die Immobilienpreise in Berlin-Mitte deutlich höher geworden, was dazu geführt hat, dass die, wie man sie nennt, Hipster nach Neukölln gezogen sind und nicht nur ihr Möbeljahr, sondern auch ihr Kaufverhalten mitgenommen haben. Das heißt, auf einmal hat man dann vegane Produkte und solche Sachen wurden nachgefragt. Der Händler, der sich darauf eingestellt hat, hat, wie ich eingangs gesagt habe, den Kunden für sich gewonnen, hat höhere Margen erwirtschaften können und er hat eine höhere Drehgeschwindigkeit der Produkte. Das heißt, er macht mehr Umsatz, mehr Marge und gewinnt den Kunden. Das sind eigentlich die wichtigsten Dinge für den Händler. Weil wenn es das nicht gäbe, also wenn sich der Händler nicht darauf einstellen würde, was würde ich tun als Neuköllner? Ich würde schauen, wo ich das Produkt herbekomme. Ich würde gucken, dass ich im Internet schauen, ob mir das geliefert werden kann. Und mein Konsum wandert ab ins Netz und ich lasse es mir schicken. Das ist etwas, was dazu führt, dass die Innenstädte dementsprechend veröden, weil die Innenstädte leben ja davon, dass Menschen da sind und einkaufen und dann auch mal einen Kaffee trinken und so weiter. Ne? Und wenn der Konsum komplett ins Internet abwandert, ist das einfach nicht schön fürs Stadtbild.
Ja, das wäre auch gerade meine Frage gewesen, weil auch jetzt die Corona-Pandemie hat das ja auch nochmal verschärft, die Lage für den stationären Handel. Habt ihr das schon bemerkt? Also hattet ihr dadurch Auswirkungen?
Korrekt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist, das für viele Käufer ist auch gerade was Lebensmittel angeht, ist die Ersthürde hoch, online zu kaufen. Weil viele sagen dann, ja, ich will es aber sehen. Ja. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Aber wenn sie dann einmal bestellt haben und das war super, und dann ist diese anfängliche Scheu ist dann abgelegt. Und dann wird ein und die Kunden werden dann, weil es einfach angenehm ist. Ich muss nicht durch die U-Bahn, ich muss nicht an der Kasse stehen, ich kann mich da gemütlich zu Hause hinsetzen und meine Sachen aussuchen. Und wenn dann noch die Qualität ankommt, die ich auch erwarte, warum dann stellt sich für mich die Frage, warum soll ich da noch in den Supermarkt gehen? Das heißt, die anfängliche Scheu ist, wenn die überschritten ist, und die wurde durch Corona häufig überschritten. Ich habe damals, als ich war noch Gesellschafter letztes Jahr bei Getnow, und zum Ausbruch der Pandemie sind die Verkaufszahlen in die Höhe geschossen. Also wir waren über zwei Wochen im Voraus ausgebucht, was Lieferslots angeht. Und bis man sich darauf eingestellt hat, ne, was auch die Infrastruktur angeht. Aber das heißt, und viele dieser Kunden, die dann angefangen haben, im Internet zu kaufen, werden vielleicht nicht alles weiterhin im Internet kaufen, aber sie werden einen Teil im Internet kaufen. Und dieser Umsatz entgeht dann halt dem Handel in den Innenstädten. Ich finde den Vergleich zum Buchmarkt eigentlich immer ganz schön. Weil auch wenn es die Superstores nicht mehr gibt in der Form wie früher, was es immer noch gibt, sind die Spezialisten. Den Taschenbuchladen, also für Taschenverlag, ne? Mit schönen Bildbänden, den wird es immer geben. Genauso wie es auch immer den guten Metzger geben wird oder auch immer den guten Fischladen. Aber die großen Vollsortimentler, die müssen sich der Konkurrenz aus dem Netz stellen. Weil ein Edeka oder ein Rewe sieht als seine Hauptkonkurrenz natürlich den stationären Händler nebenan. Jahrelang wurde die Konkurrenz aus dem Internet belächelt. Ich verstehe das auch, weil wenn man sich anguckt, wie viel Umsatz denn da gemacht wird. Also der im Online-Konsumgüterhandel liegt ungefähr bei 7,5 Milliarden Euro im Jahr, während der stationäre bei 260 Milliarden Euro im Jahr liegt. Aber das Wachstum findet online statt. Das heißt, die nehmen immer mehr weg, jedes Jahr. Und die haben halt auch eine ganz andere Kostenstruktur. Die müssen nämlich keine Mieten zahlen in den Innenstädten. Die haben auch eine ganz andere Mitarbeiteranzahl, die sie benötigen, um das Produkt an den Mann zu bringen. Das schlägt sich natürlich in den Preisen nieder. Und diesem Trend oder dessen muss man sich einstellen als Händler, als stationärer Händler. Man muss schauen, dass man dem Kunden einfach das anbietet, dass er gerne zu einem kommt. Und da hat der stationäre Handel, gerade was Lebensmittel angeht, tatsächlich einen Vorteil, weil, um ehrlich zu sein, ich möchte auch sehen, was ich kaufe, wenn ich es esse. Das gilt jetzt nicht für den Kasten Wasser, oder für das Toilettenpapier. Aber es gilt für Obst und Gemüse, genauso wie Fisch und Fleisch. Also die ganze frische Ware auf jeden Fall. Und man will sich auch mal inspirieren lassen. Ja. Und wenn man natürlich inspirieren lässt, man sich natürlich am besten, wenn man nicht immer das Gleiche im Supermarkt auffindet, jedes Mal, wenn man reingeht, sondern wenn man mal neue Produkte sieht, wenn man die auch noch gut genau zu dem passen, was ich gerne möchte. Das ist, wo ich mir denke, ja, das passt eigentlich super, genau das nehme ich jetzt mit. Das heißt, es hat ja auch einen gewissen Erlebnischarakter dann. Und diesen Erlebnischarakter, diese Stärke, die sollte halt der Station oder muss der stationäre Handel muss er für sich kultivieren, um langfristig konkurrenzfähig zu sein.
Ja, also gerade bei den Lebensmittelhändlern oder jetzt auch die normalen Supermärkte, da geht die Aufholjagd. Also Rewe ist ja schon lange dabei mit seinem Lieferservice.
Das stimmt.
Edeka hat ja jetzt auch, die hatten ja zuerst Bringmeister.
Die ist nicht durcheinander. Die haben sie gekauft,
jetzt. Ja. Genau.
Die haben sie gekauft von Tengelmann.
Genau. Und sind die da gerade noch dran? Die haben es ja irgendwie umgestellt vor ein paar Wochen. Ich kriege es aber nicht mehr ganz voneinander, wie sie es jetzt gelöst haben.
Ja, also Edeka hat auch unterschiedliche noch andere Kooperationen, zum Beispiel mit Picknick.
Genau,
aus Picknick den Niederlanden, ist ja auch. Die sehr stark sind im Nordrhein-Westfalen zum Beispiel.
Ja. Ja.
Geht es doch darum, woher kommen denn die Produkte bei Gorillas und bei Flink? Das heißt, die Großen beliefern auch die Quick-Commercer. Aber was natürlich der Fall ist, ist, dass die Treue, und das ist auch etwas, was wir im Internet erleben, die Treue geht nicht zum Händler. Die Treue geht zum Produkt. Der Kunde ist dem Händler nicht treu. Ich sehe das ja selber bei meinem eigenen Kaufverhalten. Ich bestelle auch manchmal, also ich arbeite sehr viel und komme dann irgendwann nach Hause, ich weiß aber nie genau wann, und muss dann irgendwie noch irgendwas kaufen, damit ich auch was zu essen und zu trinken habe zu Hause. Und das mache ich dann oft über Gorillas oder Flink. Ich bestelle aber nicht bei Gorillas, weil ich gerne bei Gorillas bestelle. Nein, ich bestelle auch teilweise, ich gehe dann auch mal zu Flink, weil die was haben, was einfach besser zu dem passt, was ich gerne möchte. Und so adaptiere ich mein Kaufverhalten oder gehe immer dahin, wo ich das Produkt finde. Meine Treue gilt dem Produkt, nicht dem Händler.
Ja.
Und so ist es im stationären Handel auch. Das heißt, wenn der Händler nebenan etwas hat, was ich einfach gut finde, dann werde ich da hingehen. Und es hat noch einen Vorteil. Jetzt mal den Umweltgedanken mit eingerechnet. Desto mehr ich natürlich in meinem direkten Umfeld von dem kaufen kann, was ich tatsächlich brauche, desto weniger muss ich durch die Gegend fahren, um noch irgendwie, irgendwas Spezielles zu kaufen, was ich gerne hätte, was ich aber in meinem Supermarkt nicht finde. Das heißt, auch der ganze CO2-Abdruck, den man beim Einkaufen so hinterlässt, der ist einfach besser, wenn die Produkte schon nah bei einem sind, wo sie auch tatsächlich, wo sie auch nachgefragt werden. Ne? Es hat noch einen Vorteil. Der ganze Bereich von Food Waste ist ein Riesenproblem. Das heißt, leider ist es so in Deutschland, dass die Supermärkte die Ware, die sie nicht mehr verkaufen können oder beziehungsweise auch abgelaufen ist, dass sie die nicht verschenken können. Das hat steuerrechtliche Gründe, was ich auch nicht als nicht nachvollziehbar betrachte. Aber das ist nicht heute unser Thema. Das bedeutet, wenn ein Produkt dort steht, wo es auf die Kundschaft trifft, die es auch tatsächlich kauft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Müll landet, geringer. Als Nebeneffekt unseres Geschäftsmodells verhindern wir, dass Sachen weggeschmissen werden. Und das ist, finde ich, auch eine ehrenwerte Sache. Ich finde das gut.
Geht es dann nur um quasi dass die Ware stimmt, also die Art oder dass die Marke richtig ist? Oder geht es da auch um Mengen? Also seid ihr auch schon so weit oder ist die KI schon so weit, dass sie abschätzen kann, wie viel Menge jetzt gebraucht wird, um zu verkaufen, dass es möglichst hinhaut?
Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Die Aufgabe von FrontNow, was wir bei FrontNow machen, ist, dass wir untersuchen, wo das Produkt besser hinpasst als an einem anderen Standort. Wir werden nie wissen, wie viel exakt abgesetzt wird mit unserem Ansatz, den wir heute fahren. Wir konzentrieren uns auf die Regallistung. Ich habe mir auch vorgenommen, in meinem Leben nie wieder Ware anzufassen nach GetNow, weil ich hatte zwar 38% Rohertrag, aber die operativen Kosten des gesamten Handlings haben diesen Rohertrag stark wegschmelzen lassen. Und das macht einfach keinen Spaß, wenn man den ganzen Tag mit Kostenstrukturierung, mit Kostenoptimierung beschäftigt ist, anstatt das bestmögliche Produkt für seinen Kunden zu entwickeln. Das macht mir einfach mehr Spaß. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was der Effekt davon ist. Weil manche Leute sagen, ja, das ist ja vielleicht nur marginal. Wir haben einen Kunden, das ist ein Hersteller von kaltgepressten Säften. Und wir haben ihm empfohlen, dass er da und da hingeht und in diesen und diesen Supermarkt perfekt reinpasst. Im Vergleich zu, und dann haben wir ihm abgeraten von zwei, drei anderen. Der Unterschied lag bei 500% im Absatz. Okay. 500%. Das heißt, das, was wir tun, hat eine massive Auswirkung, keine marginale. Jetzt ist es so, dass wir natürlich, überlegen wir uns auch, dass unser Kundennutzen nicht abgeschlossen sein soll damit, dass wir das Produkt ins Regal gebracht haben, auch wenn es das Richtige ist. Wir wollen natürlich, ich bin als Unternehmer ein großer Freund des Gedanken Kunde, Kunde, Kunde. Und ihm Probleme zu lösen, dass er sich auf das konzentrieren kann, was er am besten kann, nämlich sein Produkt. Deswegen werden wir mit einer Partnerfirma eine Beteiligung auf einem unserer Beiräte, dem Centis-Chef, werden wir noch etwas Zeit oder perspektivisch etwas anbieten, das nennt sich Demand Planning. Das bedeutet, auf KI basiert. Das bedeutet, wir haben ein Produkt ins Regal gebracht. Jetzt wird es verkauft und jetzt stellt sich die große Frage für den Hersteller, wann kommt die Reorder? Wann wird es nachbestellt? Ja. Weil die stationären Händler haben nämlich in ihren Verträgen stehen, dass man teilweise 48 Stunden nach Bestellung wieder liefern können muss. Das heißt, die sagen einem aber nicht, wann diese Bestellung kommt, sondern die Bestellung kommt halt, wenn es halt kommt. Ja. Und der Effekt davon ist, dass die Produzenten sehr viel Ware auf Lager halten. Einfach, dass sie diese Frist einhalten können. Das bedeutet, dass sie sehr viel gebundenes Kapital, sogenanntes Working Capital, einfach im Lager rumstehen haben. Was wir mit Demand Planning, also KI-basierter Demand Planning machen wollen, ist, dass wir schauen, okay, gut, auf Vergangenheitsdaten und allen möglichen anderen Daten, wann kommt die Reorder? Und damit ermöglichen wir dem Produzenten, seinen Lagerbestand zu reduzieren und trotzdem liefertreu zu sein. Und das ist dann tatsächlich ein Mehrwert, der auch langfristig nach der reinen Listung für den Kunden ist. Und hat einen massiven Vorteil, weil es halt einfach die Kapitalstruktur des Produzenten nachhaltig verbessert. Was wir auch tun, ist, dass wir viele Unternehmen wissen teilweise gar nicht so genau, wer denn ihre tatsächliche Zielgruppe ist. Die sagen das zwar, also die sagen, hör mal zu, meine Zielgruppe ist, keine Ahnung, zwischen 25 und 35 Jahren alt, das und das Einkommen, das ist bla bla bla, ne? Die ganzen Sachen. Ja. Aber das ist ja nur, aber wenige haben tatsächlich das Geld, um teure Beratungen dafür zu engagieren, die ihnen das statistisch untersuchen, also die quasi mal eine Befragung machen und was auch immer. Das heißt, die nehmen das einfach mal an. Was wir tun, ist, dass wir von unseren Kunden, also den Produzenten der Ware, dass wir sie fragen, sag mal, du bist ja schon in einigen Läden vielleicht gelistet. Sag doch mal, in welchen. Und sag doch mal, wie viel du da absetzt. Auf Basis dessen, dann schauen wir uns an, welches Umfeld da ist. Und dann können wir ihnen sagen, wer ja tatsächlich ihre Zielgruppe ist. Und das ist für manche echt ein Aha-Effekt. weil wir das natürlich auf Basis von echten Absatzzahlen ermitteln, die wir dann vom Produzenten bekommen und uns nicht auf Basis eines Bauchgefühls. Ja. Generell, das, was wir tun, ist, dass wir dieses Bauchgefühl aus dem Prozess rausnehmen. Wenn man auch einen Händler fragt, wer ist denn so Ihr Kunde, dann sagen die entweder den schönen Satz, jeder, der reinkommt, das ist sehr genau, oder die kennen meine Kundschaft schon. Das stimmt auch. Also wenn man 20, also die Edeka-Genossen zum Beispiel sind ja Familienunternehmen. Die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn man das so 20 Jahre macht, dann erkennt man seine Kundschaft tatsächlich. Aber man kennt sie auf Basis eines Bauchgefühls. Ich komme wieder zurück zum Händler in Neukölln, der sich auch bestimmt mit seinen alten Kunden da unterhält, aber vielleicht gar nicht mitbekommt, dass da schon ganz viele andere reinkommen, die irgendwie die veganen Hipster. Ja. Und dementsprechend ist sein Bauchgefühl nicht immer der Realität entsprechend zu diesem Zeitpunkt.
Ja, und macht es halt auch schwieriger, dann auf Veränderungen schneller zu reagieren, richtig? Also wenn ich mein Bauchgefühl halt, klammere ich mich wahrscheinlich erstmal an das, was ich kenne, sagt jetzt mein Bauchgefühl. Und wenn sich da Veränderungen ergeben, dann reagiere ich ja langsamer, weil ich die ja erstmal wahrnehmen muss als Mensch, während mir wahrscheinlich dann ja der Algorithmus sagen kann, pass mal auf, ganz hier genau verschiebt so sich gerade was.
Ganz genau so ist es. Ja. Und das ist, und wenn sich natürlich dann der Markt nebenan schneller darauf einstellt, dann rate mal, wo die Kunden hingehen. Ich gebe mal ein Beispiel, wie sich zum Beispiel so Veränderungen, also ein Beispiel aus der Politik, wie sich Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur massiv niederschlagen. Die Stadt München war früher mal CSU regiert. Auf Basis dessen, dass es in München sehr viele Arbeitsplätze gibt und Menschen dorthin ziehen wegen der Arbeit, nehmen die auch ihr Wahlverhalten mit und auf einmal ist die Stadt rot regiert. Und dieses Phänomen, dass die Menschen, die irgendwo hinziehen, auch ihren Charakter, ihr Kaufverhalten und ihr Wahlverhalten mitnehmen, das sieht man überall. Mhm. Und das zu analysieren und permanent zu überwachen, ist für den Händler eine sehr gute Idee. Deswegen bieten wir auch an, zum Beispiel Sortimentsempfehlungen für Händler. Also ich habe eingangs immer gesagt, dass der Produzent unser Kunde ist, weil er uns also dafür bezahlt. Wir bieten aber auch an, dass wir den Händlern Empfehlungen für ihr Sortiment geben. Das bedeutet, wir analysieren auch wieder genau der gleiche Weg. Wer geht denn da so rein? Und dann empfehlen wir Ihnen für die Kategorien, wo Sie Empfehlungen brauchen oder wo Sie uns beauftragen, empfehlen wir Ihnen dann die dementsprechenden Produkte. Also wir würden jetzt zum Beispiel in Hamburg an der Elbchaussee nicht unbedingt die Eigenmarken Billig-Hamilch empfehlen oder an der Alster, sondern wir würden dann vielleicht eher die regionale Bio beziehungsweise auch dann das Milchersatzprodukt. Ich gebe mal ein Beispiel von einem hier bei mir in der Torstraße in Berlin. Ist ein Markt, der das irgendwie nicht so richtig verstanden hat und das über Jahrzehnte. Der ist da, glaube ich, schon seit, vielleicht sogar schon vor der Wende, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der in Berlin-Mitte sehr stark grüne Bevölkerung, wählt auch alles grün, Einkommen relativ hoch. Und sie haben genau eine Sorte Sojajoghurt im Regal stehen. Der Rest sind entweder ganz günstige Milchjoghurtprodukte oder auch Markenmilchjoghurtprodukte. Interessanterweise ist der Sojajoghurt immer weg, aber die anderen stehen immer da. Jetzt muss man sich mal Gedanken machen, warum das so ist.
Ja, gut, dann sollte also da würde ich auch erwarten, dass irgendwann der Händler das mal mitbekommt, dass da seine Bestellung nicht ganz hinhaut. Aber nun.
Ja, aber was passiert dann? Der Joghurt, wenn er abläuft, wird weggeschmissen. Das ist doch doof, das ist doch schlecht. Ja. Ja, also dann bringe ich doch lieber den Joghurt, der hat auch seine Berechtigung und seine Kundschaft, aber halt nicht an dieser Stelle. Ja. Und wie gesagt, also wir würden nicht 400% oder 500% Absatzunterschied erreichen, wenn die Händler oder wenn viele Händler das schon gut könnten. Ansonsten würden wir wirklich nur marginale Steigerungen erreichen können.
Ja.
Aber der Grund, warum wir so extreme Steigerungen erreichen, ist, weil der Handel da teilweise auch manchmal ein bisschen blind ist oder auch einfach die Aufmerksamkeit, wissen Sie, wenn ein Händler, wenn ein Händler irgendwie 8.000 oder 8.000, 9.000 Artikel da im Sortiment hat, dann läuft er auch betriebsblind durch den Laden manchmal.
Ja.
Der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Man muss auch sagen, dass die Marktleiter, ich habe höchsten Respekt vor diesen Menschen, die arbeiten unfassbar viel und sind extrem fleißig. Einen Supermarkt zu leiten, ist wirklich ein Knochenjob. Und dass man dann noch sich mal zurücknimmt und mal auf einer Metaebene guckt, ob denn das, was da so steht, auch wirklich passt, dafür haben die einfach keine Zeit. Ja. Deswegen ist es ja gut, dass es Unternehmen wie uns gibt, die ihnen dann einfach dabei helfen. Die einfach sagen, hör mal zu, wir machen das für dich, du konzentrierst dich weiter darauf, was du halt am besten kannst, nämlich, dass deine Kunden glücklich aus dem Geschäft gehen. Und wir sorgen dafür, dass sie auch noch mit vollen Tüten aus dem Geschäft gehen.
Ja, sehr schön. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und sehr interessantes Thema. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, bevor wir zum Ende kommen. Wie wird sich das Thema KI im Handel weiterentwickeln? Also sowohl online als auch offline. Was ist da deine Erfahrung und auch deine Erwartung an die Technik?
Also es ist so, dass im Online-Bereich kann man halt personenbezogen aussteuern. Das heißt, natürlich weiß die Gorillas-App, wenn ich sie öffne, wer ich bin. Und dementsprechend könnten sie mir, was sie übrigens nicht tun, aber sie könnten mir natürlich die Strukturierung des Online-Shops sofort so machen, dass die Produkte, die ich mit der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit kaufen werde, oben stehen. Ja. Also ich bin kein Biertrinker zum Beispiel, ich bin ein Weintrinker. Wenn ich auf alkoholische Getränke gehe, dann steht erstmal ungefähr ganz viele Sorten Bier, von Weißbier, was auch immer. Und ich muss erstmal ganz lang runterscrollen, bis ich zum Wein komme. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt optimal. Ne? Ich mache das, weil ich das möchte, weil ich auch weiß, ich kenne mich ja mittlerweile auf der Seite auf ein bisschen auch. Ja. Aber klüger wäre es natürlich, wenn ich die App öffne und sie sich direkt und sie sich meinem Verhalten anpasst. Dahin wird die Reise gehen. Das wird irgendwann der Uso werden. Ich denke, dass die Sortimente der stationären Händler sich immer hoffentlich mit unserer Hilfe auch immer besser an das tatsächliche Kaufverhalten anpasst. Ich denke auch, dass dadurch ihre Existenzberechtigung langfristig bestehen bleibt. Mhm. Ob es dann dahin geht, dass sie sich dann nicht mehr auf alle Kategorien konzentrieren, also das, keine Ahnung, der Mensch sein Toilettenpapier halt tatsächlich online kauft, weil er auch, es ist auch eine Sache des sperrigen Tragens, ne? Gerade bei Wasserkästen zum Beispiel, lässt man sich schon gern liefern, weil, keine Ahnung, Durstexpress, ist einfach angenehm, wenn man es nicht in den fünften Stock tragen muss. Das Ganze mit einem kleinen Trinkgeld erledigt hat für den Fahrer. Und was eine Entwicklung ist, die wir auch beobachten, ist, dass in den USA Amazon, mitarbeiterlose Supermärkte testet. Das heißt, da sitzt niemand mehr an der Kasse. Man geht mit seinem Handy in der Tasche durch, überall sind Sensoren und wenn etwas aus dem Regal genommen wird, kommt es sofort auf die Rechnung, man geht einfach durch die Tür. Das ist auch eine Entwicklung, die zwar zu Kosten der Arbeitnehmer im Einzelhandel gehen wird, aber darauf wird es hinauslaufen, dass immer weniger Mitarbeiter dann auch dementsprechend im stationären Handel tatsächlich arbeiten. Weil das Thema mit einer Beratung, die ist bestimmt nicht ganz verkehrt, wenn man jetzt in Boutiquen Kleidung kauft. Aber ansonsten im Supermarkt lasse ich mich selten beraten. Vielleicht in der Fleischtheke oder an der Wursttheke, okay, das mag sein, aber allgemein nicht wirklich. Und auch an der Kasse stehen ist auch etwas, was jetzt nicht unbedingt zu meinem Wohlbefinden beiträgt. Deswegen ist das etwas, was passieren wird, dass diese Prozesse einfach vollautomatisiert werden. Und das ist aber auch dieser Entwicklung muss man auch keine Angst haben, weil das ist etwas ganz Normales, was Digitalisierung mit sich bringt. Digitalisierung, wir erinnern uns, Buchhaltung heißt ja Buchhaltung, weil sie mal in Büchern stattfand. Und heute ist das alles digital. Die Menschen, die diese Bücher früher gepflegt haben, machen heute was anderes. Und so wird es auch im Einzelhandel sein. Allerdings muss man als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch betrachten, dass diese Menschen natürlich nicht als Verlierer der Gesellschaft am Ende dastehen, sondern es ist sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass keiner zurückbleibt und dass man auch den Leuten dann, dass man sie umschult, beziehungsweise auch eine andere Möglichkeit des Broterwerbs dann bietet. Ansonsten führt das zu sozialen Unruhen und das möchte auch keiner. Und abgesehen davon finde ich es auch einfach richtig, dass man aufeinander achtet, ne? Und auch darauf, dass die Leute, wenn ihr jetziger Job nicht mehr existiert, dann muss man halt gucken, dass die Leute etwas anderes machen. Ich sage immer, Purpose creates happiness und das ist für jeden so. Also ob das jetzt für meine Mitarbeiter ist oder auch für jeden anderen Menschen. Jeder braucht seinen Purpose und die Gesellschaft muss dafür sorgen, dass das auch so bleibt.
Ja, das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort. Ich danke dir sehr. Wie gesagt, das ist ein sehr spannendes Thema, was uns in der Zukunft sicher noch weiter begleiten und beschäftigen wird. Wir werden es auch auf dem Schirm behalten und weiter darüber berichten. Vielen Dank für das Gespräch, Marc.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir sprechen uns oder hören uns wieder bei der nächsten Folge vom OHN-Podcast. Bis dahin.
Danke, tschüss.